Frühling, ein Frühlingssonntag, wie er im Buche steht. Also sage ich jetzt mal so, wobei man sich ja immer die Frage stellen kann bei dieser Floskel, welches Buch ist da eigentlich gemeint? Ja. Naja, egal. Bischof Christian Stäblen ist auch wieder da. Guten Morgen Ihnen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ich meine, ich hätte mal gehört, dass die Redewendung, wie es im Buche steht, eins tatsächlich von der Bibel herkam, dass das Buch ist, in dem eben drin steht, wie Leben so in aller Wahrheit ist. Ja, also bei Redewendung gibt es ja immer viele Theorien. Diese gefällt mir natürlich besonders gut, das Buch der Bücher und also Gottes Gabe des wunderschönen Frühlings, wie er im Buche steht.
Ich hätte gedacht, das heißt einfach nur so, ja, wie die meisten sagen würden, wie man langläufig sich das vorstellt, wie man es als Regel in ein Buch reinschreiben könnte oder so.
Ja, wenn man vor allem das Buch der Bücher dafür hatte, um zu wissen, was zu diesem Leben gehört. Also, eine Theorie, finde sie schön.
Dann machen wir mal Gottesdienst im Gespräch, wie er im Buche steht.
Ups, na gut, da versuchen wir es doch. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig. Und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Herr Bischof, sind wir eine Nation der schlechten Redner, der Nörgler und der Miesmacher? Also letztlich ist diese Frage ja nicht wirklich neu. Aber ich komme in dieser Woche mal wieder darauf, weil ich mich da an mehreren Stellen dieses gefragt habe. Also der Michael Jackson-Film zum Beispiel, der Kinofilm, wird von den Kritikern größtenteils zerrissen. Obwohl ich finde, ihn ist ein toller Film. Oder auch politische Aussagen, egal jetzt von welcher Couleur, landen irgendwann immer in der Heute-Show, die ich sehr liebe. Aber manchmal frage ich mich auch, tut uns das ist gut, dass immer alles irgendwie durch den Schmutz gezogen wird und man sich darüber lustig macht. Und bei DSDS zum Beispiel, Deutschland sucht den Superstar, warten die meisten noch darauf, dass irgendwie Leute, die nicht singen können, auftreten und von Dieter Bohlen fertig gemacht werden. Also Schadenfreude, lächerlich machen, nörgeln. Sind das mittlerweile die größten deutschen Tugenden?
Ach, lieber Herr Wittke, bei DSDS bin ich raus, das kann ich nicht beurteilen. Das Format fand ich immer schwierig. Mhm. Die Heute-Show ist auf ihre Weise Kult, scheint mir.
Ich mag sie auch sehr,
und, ist vielleicht einer der Orte, wo wir alle mal über uns selbst lachen. Mhm. Das finde ich gut. Und Michael Jackson, Entschuldigung, aber einen Film machen, ohne die sehr belastenden Fragen zum Missbrauch auch nur anzusprechen, geht, finde ich, nicht. Okay. Aber Ihre Frage? Ja. Wir sind als Deutschland nicht gerade für Humor bekannt. Die Kultur des Besserwissens scheint uns sehr viel näher. Dabei ist Humor so wichtig, dass von uns selbst, von sich selbst Abstand nehmen können. Mhm. Ich glaube, es ist eine geradezu fast schon fromme Tugend, weil man aufhören darf und kann, immer um sich selbst zu kreisen und für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Und dann, vieles hat natürlich immer auch sein Gutes. Wer länger woanders war, freut sich auch an der Ordnung und Funktionabilität in Deutschland. Und wehe, die Bahn kommt nicht pünktlich. Mhm. Jetzt schmunzeln wir alle einmal und sagen, was war die Frage noch? Und stellen fest, ich wusste auch alles besser.
Ich wollte gerade sagen, ganz schön ausgewichen irgendwie an der Stelle. Sehr geschickt gemacht.
Aber einmal alles besser gewusst.
Ja, jetzt nörgel ich schon rum an Ihrer Antwort. Dann kommen wir mal nörgelfrei vielleicht auch weiter. Weiterhin jetzt durch diesen Sonntag. Ich habe mitbekommen, Herr Bischof, dass in Ihrer Kirche, der EGBO, jetzt im April ein Jubiläum begangen werden kann, nämlich die Trauung für alle ist im April 2016, also vor 10 Jahren, beschlossen und dann auch sehr schnell umgesetzt worden. Sind Sie damit in Deutschland eigentlich Vorreiter damals gewesen? Also ist die Trauung für alle, also Trauung für gleichgeschlechtliche Paare, eigentlich mittlerweile in ganz Deutschland, in jeder Landeskirche möglich?
Ja, das ist gelungen. In 20 Gliedkirchen zumindest der gleiche Anspruch ist da geschaffen worden. Die Regelungen sind hier und da unterschiedlich und bei einer Kirche sage ich jetzt auch mal, ich sage nicht welcher, müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, aber prinzipiell die Bewegung, die vor 10 Jahren diese wichtige Erneuerung geschafft hat, das hat sich in allen, jetzt muss man wahrscheinlich doch sagen, evangelischen Kirchen durchgesetzt.
Als wie besonders nehmen Sie das jetzt noch nach 10 Jahren wahr oder ist es schon normal geworden?
Also ehrlich gesagt, wenn die Journalisten nicht drauf gekommen wären, hätte ich gar nicht dran gedacht. Das ist Alltag. Das ist selbstverständlich, das wird nicht extra gezählt. Manchmal wird ja gefragt, wie viele sind es denn? Da kann ich nur sagen, wird eben nicht gesondert gezählt. Man fragt sich nach so einer Änderung ja doch manchmal, warum es so lange bis dahin gedauert hat und wie es vorher anders sein konnte. So ist das manchmal im Leben. gut so.
Ja, ich finde auch eine schöne Normalität, die da eingekehrt ist. Ich weiß, Herr Bischof, eigentlich könnten wir ja noch aus der österlichen Freude leben, sollten wir ja sowieso irgendwie eigentlich immer, aber ich meine so dieses österliche Festtagsgefühl, das geht doch jetzt mehr und mehr verloren. Also selbst meine Schoko-Osterhasen haben sich dezimiert oder sind stark dezimiert worden. Oh, okay. Welches spirituelle Gefühl soll an diesem Sonntag aufkommen? Also in welche Richtung werden wir an diesem Sonntag gelenkt?
Auf das Neue hin. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch für die heute beginnende Woche. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich finde das extrem ermutigend. Wir haben ja eben gerade auch schon über verschiedene Beispiele dazu gesprochen. Mhm. Also Jubilate heißt der Sonntag heute. Okay. Das brauche ich kaum zu übersetzen, denke ich. Jubelt, Jubilate, Jubilate Deo natürlich, also preist Gott, jubelt Gott zu. Das mag sich mit der Freude des Frühlings verbinden, das Aufbrechen der Natur. Und ja, jetzt rückt natürlich der Rest, der uns auf dieser Welt so plagt, dann auch wieder in den Blick. Und niemand will das verdrängen oder könnte das. Trotzdem für den Moment innehalten, unterbrechen, Gottesdienst, Jubilate Deo, seht, hört, Neues kommt von Gott.
Es ist ja keine Tageszeitung und doch bin ich immer wieder überrascht, wie aktuell die Texte in der Bibel sind, wie es im Buche steht. Zumindest wie Sie, Herr Bischof, es schaffen, die Aktualität immer wieder daraus herauszulesen. Und ich bin gespannt, ob Ihnen das heute bei der Bibelstelle heute auch wieder gelingen kann.
Das bin ich auch. Das Evangelium für diesen Sonntag steht bei Johannes. Das ist ja das vierte, vermutlich jüngste Evangelium. Also wenn man sich nochmal vorstellt, das Neue Testament, also der zweite Teil der Bibel, beginnt mit den vier Evangelien. Sie wissen schon, Lukas ist der, wo die Weihnachtsgeschichte steht.
Klar, habe ich alles voll drauf.
Und Johannes ist der vierte. Und da klingt vieles nochmal in einer anderen Sprache und denke.
Jetzt sagen Sie uns die anderen aber auch nochmal. Lukas?
Also mit Matthäus geht's los, jedenfalls was das Abdrucken angeht. Dann kommt Markus, das ist Markus, der Älteste wahrscheinlich, was das Evangelium angeht. Dann kommt Lukas mit der Weihnachtsgeschichte. Und dann kommt Johannes, der Vierte.
Sorry, wollte Sie nicht unterbrechen.
Nein, das ist gut so. Also und das heißt nochmal eine andere Sprache und Denke bei Johannes. Nochmal anders aufgeschrieben, die Geschichte von Jesus. Da redet Jesus viel in Bildern, antikgängige Bilder, also so wie wenn ich heute sagen würde, die Kirche ist ein Netzwerk oder ein großes Netz an Gemeinden, dann ist Netz ja ein Bild. Und heute hören wir Jesus reden im 15. Kapitel des Evangeliums und er legt so ein Bild aus.
Okay.
Ich lese. Jesus spricht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
Es geht also in die Weinberge und Sie haben den Begriff, der mir auch gleich eingefallen ist, auch selbst schon genannt, nämlich dieses Netzwerk, so Wein, Reben. Ich war ehrlich gesagt noch nie auf einem Weinberg, aber wenn ich das so gesehen habe im Fernsehen auf Bildern, so das ist ja wirklich vernetzt und so ein Weinstock, das geht ja in ganz viele, viele Richtungen und verzweigt sich da. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen und wir sind ja auch so in der Richtung nach Jesus Wiederkehr und Auferstehung. Jetzt tragen die Jünger das, was er vorgegeben hat, eben weiter und tragen es in die Welt und Gemeinden werden gegründet. Sie haben das sehr sanft vorgelesen, auch da, wo die Reben abgeschnitten werden und weggeworfen werden. Also das hat mich irgendwie besonders bewegt, als ich das jetzt gehört habe, wo so war, so okay, also wenn ihr mir nachfolgt, dann geht es euch gut und dann ist alles schön und dann wächst das. Und wenn ihr mir nicht nachfolgt, na dann werdet ihr schon sehen, dann werdet ihr abgeschnitten und dann so. Das kann ja auch, nett vorgetragen, auch eine Drohung irgendwie sein.
So ist es und ich meine, da steht ja sogar, die werden dann irgendwie weggeworfen und verbrannt,
diese
Reben. Ja. Also muss ich mal klammern, die Reben, ne, das sind sozusagen, das ist ja gewissermaßen das Mittelding. Also wenn man sich das, dieses Bild vorstellt, wir haben Gott mit dem Weingärtner, sagt er ja auch, dann Jesus als der Weinstock, also sozusagen so diese Zusammenfassung der Reben und dann, sag jetzt mal wir, also die Jünger, die an dieser Stelle angesprochen sind, als die Reben, also sozusagen das Gewächs, an dem dann die Frucht hängt. Ich will nur mal sagen, das Bild ist ja so drei- oder vierteilig fast, wenn man da sich genau... Ja gut,
Gott ist der Weinbauer.
Wenn man sich da so hineinbegibt, und das ist dann auch wieder das Starke an dem Bild, würde ich sagen, ist jetzt ja 2000 Jahre alt und trotzdem sind wir da immer noch genauso drin, so ein Bild. Also das ist etwas, was Jesus oft gemacht hat, dass er wirklich in diesen Alltagsbildern gesprochen hat. Und ein Weinstock war damals ein Alltagsbild, und ist es irgendwie für uns auch, wenn Sie sagen, Sie waren da noch nicht und ich war, ach ne, ich bin auch noch nicht so richtig durch so einen Weinstock durchgegangen und trotzdem ist das was, da haben wir das Gefühl, das können wir alle sofort verstehen. Und das ist dann das Nächste, was ich so stark darin finde, Sie haben das jetzt eben auch schon unterstrichen, eigentlich ist doch alles ganz selbstverständlich, was er da sagt, oder? Also sozusagen, also wenn man da an diesem Weinstock hängt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, so eine Rebe ist sozusagen ein Subjekt. Im Grunde ist das ja bei so Naturbildern immer schon so, es fließt eigentlich von selbst. Es ist ja ganz klar. Entweder es fließt das Wasser da durch, entweder ich bleibe an dem Weinstock, entweder ich spüre das, in diesem Wort Jesu zu bleiben, oder es ist etwas gehindert, gestört und dann funktioniert es nicht mehr. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, finde ich, an diesem Bild. Jedes Bild hat ja so sein Potenzial und irgendwie auch seine Grenze. Mhm. Wir könnten jetzt auch 10 Sachen zu dem Bild fragen, irgendwie, wo ist der Zaun oder sowas, die dann nicht funktionieren. Aber eines funktioniert auf jeden Fall. Es gibt eine hohe Selbstverständlichkeit für diesen Fluss von Gott über Jesus zu den angesprochenen Jüngern hin zu den Menschen, die von dieser Frucht, von diesem Wort Gottes, das da weitergegeben wird, das am Ende eine süße, eine schöne, eine vollmundige Frucht letztlich ist. Also das Bild des Weinstocks ist ja auch deshalb in der Bibel immer wieder so beliebt, weil Wein irgendwie so etwas ist, was für...
Ein Genussmittel.
Aber auch oder? Was so die ganze Fülle für einen Moment deutlich macht. Ja, wo wir alle vielleicht mal irgendwann im Leben die Erfahrung gemacht haben, dass das ein Tropfen, wie die ganze Fülle des Lebens einem erscheinen kann. Okay. Und jetzt reden wir mal, ich sag ja, jedes Bild hat seine Grenzen, auch das Bild vom Wein. Wenn wir über Alkohol reden, sind wir sofort bei den Grenzen, die das auch setzt. Die sind an dieser Stelle nicht gedacht, sondern was gedacht ist, ist das Selbstverständliche. Und damit, Sie haben es gesagt, und diese Rückseite wird dreimal angesprochen, wo das Selbstverständliche nicht selbstverständlich ist, wo eine Hinderung besteht, wo die Rebe verdorrt, wo sie keine Frucht bringt, wo sie nicht in sich gereinigt ist, wo sie nicht auf ihre Gottesbeziehung achtet, da ist die Rückseite.
Nun sprechen Sie da aber ja nicht von einer Drohung, sondern so von einem natürlichen Fluss. Und für mich wäre das dann eben, ja, dann fällt die Rebe einfach ab. Aber hier wird ja auch davon gesprochen, dass der Weinbauer, in dem Fall also Gott, wenn ich Sie richtig verstehe, dann das abschneidet. Und das finde ich so in dieser Vorstellung schon so ein bisschen, also wenn du dich nicht nach mir richtest, dann wirst du bestraft.
Also erstmal ist das deutlich, das Bild redet von einer kultivierten Form, ja. Also nimmt und nutzt an dieser Stelle das, was zu dem Bild auch dazugehört. Jeder Weinstock wird irgendwie bebaut, da wird sich drum gesorgt. Sag mal, da gibt es jetzt in der übertragenen Form Bildung und Miteinander sein und alle diese Dinge. Na, ich glaube nochmal, das Entscheidende an dem Bild ist die hohe Selbstverständlichkeit, dass wir das erstmal als nicht selbst machen. Dass also nicht wir glauben, na, wir sind besonders stark, unser Wort ist besonders gut. Wenn das besonders gut ist, dann werden die Früchte auch besonders groß. Sondern das ist ein Fluss, der an dieser Stelle so ein deutlicher Lebensfluss von Jesus her ist. Da allerdings, wo das passiert, was eigentlich nicht vorgesehen ist im Weinstock, nämlich, dass in irgendwelche Zweige gar nichts mehr geht, da passiert dann in diesem Bild auch das, was selbstverständlich ist, nämlich, dass die Zweige irgendwie, Sie haben es schon gesagt, abfallen und dann auch sozusagen wegkommen an der Stelle. Aber ich würde das Bild nicht von da lesen, sondern immer wieder von dem Glück und von der Erfahrung, dass es von selber fließt, dass ich es nicht machen muss, dass ich aber sehr wohl dieses Reinigende und dieses in der Beziehung bleiben und an Jesus bleiben zulassen kann in mir, dass das dann auch gewirkt wird. Und ja, das, jetzt kommt etwas, was auch über das Bild hinausgeht. Na? Und dass die Sorge der Reben füreinander, wo das anders ist, natürlich auch dazu gehört. Und jetzt sind wir bei dem, womit Sie angefangen und auch ich angefangen habe. Irgendwie ist es ja auch ein Netzwerk an der Stelle. Und wir haben ja in den letzten Jahren, 10, 20 Jahren, doch sehr viel gelernt, wie gerade in solchen Naturbildern, nicht nur in den Bildern, sondern in der Realität, das Netzwerk besonders stark ist. Wenn wir über das Wohlleben der Bäume, das soziale Leben der Bäume gelernt haben.
Die Verwurzelung.
Ja, und auch mit den Reben ist doch wahrscheinlich so, ist, dass sie Wasser teilen, Wasser hergeben. Was sie auf jeden Fall teilen, ist Wort Gottes und die Kraft Jesu, die da durchgeht und die Früchte, die dabei rauskommen.
Ich hatte in meinem Leben immer mal wieder Sportverletzungen, also so kaputte Finger und die gerissene Achillessehne. Und in diesen Momenten habe ich immer gemerkt, wie großartig ich mich vom medizinischen Personal hier in Deutschland betreut fühle. Und ich bin nicht Privatpatient und mir geht es auch gar nicht um Wartezeiten oder bürokratische Abläufe. Da habe ich auch nervige Dinge erlebt, keine Frage. Sondern mir geht es um die Menschen, die mich betreut haben. Und ich hatte mir vorgenommen, ich werde daran zurückdenken, auch in den Momenten, in denen ich nicht krank oder verletzt bin. Und zum einen die betreuenden Menschen würdigen und auch an sie denken, aber zum anderen auch an die Menschen, denen es gerade wirklich schlecht geht und die Hilfe brauchen. Ihnen beiden Gruppen gelten meine Gebete. Heute gilt meine Fürbitte.
Gott, wir danken dir für das Leben, unser Leben, das unserer Nächsten, das auf dieser Welt, deine Schöpfung. Wir danken dir für die Vitalität, die Lebenskraft, den Lebenssinn, ja auch den Lebenswillen, den du uns Menschen geschenkt hast, in uns eingepflanzt. Wir denken darüber oft gar nicht oder erst, wenn der gestört ist. Dieser Sinn, diese Kraft, wenn wir krank sind oder verletzt. Wir bitten dich, sei auch dann da, gerade dann. Zeige uns, wie wir darin unser Leben spüren und wie es durch dich wieder fließt. Der Sinn, das Halten, das Spüren, Verletzungen und Krankheit gehören zu uns. Sind Teil des Lebens, das du schenkst. Wir bitten dich, Gott, dass unser Leben Sinn hat, Frucht bringt, anderen und dieser Welt Gutes tut, weil wir da sind und dich preisen, weil andere sich an uns freuen und wir uns an anderen freuen. Das ist der tiefste Sinn, das Glück dieses Lebens, dass wir dich preisen, dich loben und dir danken.
Amen. Und das kann ich jetzt ganz kurz machen. Liebende, liebevolle und fürsorgliche Menschen an seiner Seite zu wissen, das ist ein Segen, ein riesig großer Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich finde, gerade so im Blick auf den Frühling und das schöne Wetter darf auch mal erwähnt werden, dass in vielen, vielen Kirchengemeinden ja nicht nur jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert wird, sondern es auch viele verschiedene Freizeitangebote und Freizeitgruppen gibt. Jugendgruppen, Kindergruppen, da werden Ausflüge gemacht. Es gibt die vielen verschiedenen Chöre und Chorfahrten, Auftritte und die Hilfsangebote in den Gemeinden, bei denen zu Menschen gegangen wird, die ansonsten nicht mehr ohne weiteres rauskämen. Also danke für das tolle Engagement. Das können Sie gerne weitergeben.
Das mache ich sehr gerne, lieber Herr Wittke. Die haben jetzt auch, Sie haben gar nicht genörgelt oder so, ne? Nee. Das war jetzt einfach so, weil wir damit heute angefangen haben. Nein, ja, das mache ich total gerne und es ist genau, wie Sie sagen. Danke.
Ist auch total ehrlich und ernst gemeint. Ich finde das wirklich großartig. Kommen Sie gut gemeinschaftlich auch durch die nächste Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch. Voller Licht, voller gutem Frühlingsduft.